Ja, herzlich willkommen zur Staffel 2 vom Chameleon Alm Podcast. Eröffnen dort die zweite Staffel heute ein ganz besonderer lieber Freund von mir, Matthias Haunholder, a.k.a. Hauni. Der Hauni erzählt uns heute einmal oder gibt uns ein paar coole Einblicke aus seinem Alltag, wie er sein Leben so bestreitet. Es ist auch die ein oder andere Nahtoderfahrung dabei. Seid gespannt, also es ist sicher das ein oder andere Popcorn-Feeling auch mit dabei. Ich freue mich, wenn es drüber bleibt. Ja, das war das Signal zum Start der zweiten Staffel. Heute bei mir zu Gast, Hauni, Matthias Haunholder. Schön, dass du da bist. Heute ausnahmsweise sind wir nicht auf der Alm, weil es wettertechnisch noch nicht geht. Aber du hast uns den Termin für heute gegeben und haben gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Schön, dass du da bist, Hauni.
Vielen Dank für die Einladung. Also freut mich auch sehr, dass wir uns wieder mal sehen, vor allem, und dass wir jetzt mal über das Leben, über in dem Fall mein Leben, dann ein wenig plaudern können. Und bin schon sehr gespannt, welche Fragen dass du vorbereitet hast.
Ich bin wie immer unvorbereitet. Das ist ja das Konzept der Geschichte. Ich stelle immer die Fragen, was mich wirklich interessieren. Und da gibt es sehr viele. Ich habe ja das Glück, dass ich dich schon lange kenne und dass wir befreundet sind. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher in gewisse Bereiche. Und ja, Hauni, du bist wirklich ein absolut spannender Typ. Du bist Freeskier, du bist Extremsportler, du bist Unternehmer, du bist ein bisschen Mentalist. Du hast so viele Facetten. Es ist echt beeindruckend. Du bist ein geborener Walkseher, also absolut in der Region vertreten. Dein sportlicher Werdegang ist eigentlich übers Skifahren losgegangen, klassisch als Rennfahrer, glaube ich, wolltest du eigentlich einmal in die Fußstapfen der großen ÖSVler treten, oder? Das war eigentlich einmal der Ursprungsplan.
Stimmt, genau.
Ja, und wie hat sich das dann entwickelt? Ich meine, du wärst ein junger Bub gewesen sein und hast gedacht, ich möchte unbedingt Skifahrer werden, am liebsten Profi, oder?
Genau, das war natürlich als Kind mein größtes Ziel. Da hat es auch im Skifahren eigentlich nur Rennfahren gegeben. Und das hat sich dann im Laufe meiner Karriere, hat sich natürlich auch der Skisport weiterentwickelt. Und dann sind die Facetten so wie Freeride, Freestyle. Das Skifahren ist breiter geworden und ich habe mich da quasi auch inspirieren lassen, und dann hat es mich in die Richtung des Freeride-Sports getrieben, und das ist natürlich auch meine Passion, weil das haben ich oder wir als Kinder natürlich auch immer mehr geliebt, als zwischen den Stangen zu fahren, neben der Piste zu fahren und über alles Mögliche drüber zu springen. Und deshalb, sage ich mal, das Kindsein ist nach wie vor immer noch in mir, glaube ich, wie immer gespielt, und habe immer nur das gemacht in meinem Leben eigentlich, wo es mich hinzieht und was mir taugt. Und da habe ich mich dementsprechend engagiert und das ist daraus entstanden. Ja.
Da gehört natürlich eine gehörige Portion Mut und ein gewisser Wahnsinn und Verrücktheit dazu. Weil wenn man halt die Freerider so anschaut, immer über Fels, Stock und Stein geht es da wirklich teilweise über Rinnen auf, die unfassbar steil sind. Und auch wenn man halt ein guter Skifahrer ist, da braucht man schon einen gewissen Adrenalin dass man sich das überhaupt traut, oder? Weil das ist ja jetzt nicht ganz ohne. Wir können ja gerne mal ein paar Bilder einblenden, wo du dich so runterstürzt. Das ist ja massiv.
Mhm. Ich habe zu meiner Mama immer gesagt, das schaut alles viel schlimmer aus, wie es eigentlich ist. Und für mich subjektiv vielleicht eher, dass das so ist, immer beim Freeride-Skifahren, wie du gesagt hast, man springt über Felsen drüber, die was ja, teilweise bis zu 15 Meter hoch sind und landet halt dann im weichen Schnee meistens. Mhm. Aber das Ganze ist halt schon auch sehr stark mit, ja, wie du sagst, Mut verbunden, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit Vorbereitung. Mhm. Und ich bin in das ganze Thema des Freeride-Sports auch reingewachsen. Das heißt, ich habe klein angefangen und bin zuerst einmal über den Meterfelsen drüber gesprungen und dann ist das Ganze immer höher geworden. Und ja, irgendwann war ich halt in der Champions League, in der Freeride World Tour und habe mich da mit den Besten der Welt in diesem Sport gebettelt. Und jetzt entscheidet sich es auch in wenigen Wochen, dass dieser Sport auch olympisch wird, also für die nächste Olympiade oder für die Olympischen Spiele. Und der Sport hat sich extremst professionell entwickelt und ich war in der glücklichen Lage, dass ich da quasi von der Pike an dieses Sportes die ganze Welle mitgeritten bin. Mhm. Und es ist nicht nur am Anfang, was ein Trendsport und es ist ein Risikosport, aber es ist halt schon mittlerweile ein hochprofessioneller Sport, mit dem ich immer noch sehr stark verbunden bin und der mir das ermöglicht, dass ich quasi ja, die ganze Welt nach wie vor bereisen kann und da über die steilsten Berge überall in den unwirtlichsten Gegenden auch nach wie vor noch runterfahre.
Ja, ja, sehr, sehr beeindruckend. Und du hast ja damals als der erste Österreicher die Freeride World Tour sogar gewonnen und bist Freeride-Weltmeister geworden. Du hast ja mehr oder weniger den Sport ein bisschen mitgeprägt. Dein Name ist ja absolut ein Brand in der Szene. Hauni ist jedem ein Begriff. Und dass du halt in jungen Jahren eben schon Freeride-Weltmeister warst, ist ja schon erstaunlich. Und ich glaube, es hat ja nach dir gar nicht wieder einen Österreicher gegeben, der das gewonnen hat, oder?
Das stimmt, ja. Also ja, was heißt die ganze Tour? Im Endeffekt bin ich Freeride-World-Tour-Sieger in dem Sinne. Mhm. Und wir haben schon sehr viele starke Österreicher gehabt zu meiner Zeit, auch die was da mitgefahren sind. Und jetzt kommen hoffentlich wieder ein paar Junge nach, die was da wirklich auch ganz vorne in der Weltspitze mitfahren. Und ich war der Erste, wie du gesagt hast, damals. Und das war für mich eine extrem spannende Zeit, nachdem ich ja den ganzen normalen, strukturellen Weg als Rennläufer durchgemacht habe, mir aber dann für den anderen Weg des Freeride-Sports entschieden habe, da wo keine Struktur mehr war, da war. Und das war es eigentlich ein offener Sport ist, das sagt ja der Name schon free, also freier Sport in dem Sinn. Und ich habe auch keinen Trainer gehabt, keinen wirklichen, ich habe auch kein Management hinter mir gehabt, so wie es im Austria-Ski-Team zum Beispiel der Fall ist, sondern ich habe mich über das Ganze dann relativ schnell einmal selber kümmern müssen. Und das war natürlich eine zusätzliche Herausforderung, was für mich vielleicht auch ein bisschen das Unternehmertum geweckt hat in mir. Oder das Management-Thema vielleicht dann auch dementsprechend gepusht habe, weil ich halt ja, mir alles irgendwo selber aneignen haben müssen und mir alles selber organisieren musste. Ja.
Du hast ja studiert, oder? Mhm. Sport- und Betriebswissenschaften, so in dem Bereich ungefähr, glaube ich.
Genau,
ja. Ja. Deshalb hast du ja natürlich das ein bisschen im Blut, das Ganze zu vermarkten und auch Rechnungen zum Schreiben. Also das Ganze unternehmerisch zu führen. Ich meine, du bist ja mehr oder weniger eine Ich-AG und führst ja dich selbst als Unternehmen. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Du bist ja im Prinzip dein eigenes Management da, oder? Machst du das alles komplett selber und da steckt ja auch sehr viel Arbeit dahinter. Das ist ja auch nicht so ohne, oder?
Ja, das stimmt. Ich sage mal, zu den Anfängen, eben wie ich damals die Freeride World Tour oder den Intinia gewonnen habe, das erste Mal dann war das gleich so, die Medien kämen daher und wollen alles von dir, die Sponsoren kämen daher und wollen alles von dir. Es war dann von so vielen Seiten so vieles zu tun, ich habe mich um alles kümmern müssen. Habe damals schon irgendwo ein bisschen geschaut, kann mir da jemand unterstützen, ist da irgendwie jemand, der was ein Extremsportmanager ist, der was mir da das eine oder andere abnehmen kann. Bin aber da nicht wirklich fündig draus geworden und dann habe ich mir um das eben selber Sorgen machen müssen. Mhm. Und ein Beispiel, natürlich die Sponsorenangebote, was da waren, habe ich mir halt dann angeschaut, die Verträge nibelst genau durchgelesen und geschaut, okay, ist da irgendwo ein Haken? Und im Nachhinein bin ich halt dann da drauf gekommen, dass der Wert von mir als Sportler vielleicht damals schon um einiges höher gewesen ist, als wie ich dann im Endeffekt da gekriegt habe von den Sponsoren. Mhm. Ich rede jetzt da von Geld. Und ja, das war auch ein Learning für mich. Gell? Also natürlich, jeder, der was von dir was will, jetzt will man beim Sponsor bleiben, der möchte natürlich das meiste rausholen, mhm, für die wenigsten Invest. Und ja, auf der anderen Seite habe ich halt natürlich auch über die Medien eine gewisse Reichweite schon gehabt, mhm, und habe halt dann den Sponsor dementsprechend auch was liefern können. Okay, dein Produkt ist so und so viel damals, war TV sehr wichtig noch, im TV erschienen und in Zeitungen, Magazine, natürlich auch Internet, und dann kam das ganze Thema mit Facebook und Instagram daher. Mhm. Und das ist alles sehr viel Arbeit, aber ja, ich habe mich zu billig verkauft am Anfang, habe daraus gelernt und ja, habe dann ungefähr gewusst, wie viel ich wert bin eigentlich, muss mhm man so sagen, und mit welcher Summe ich da in die Verhandlungen gehen kann. Ja. Und ja, so lernst du da ein bisschen auf Verhandlungstaktik und das Ganze, was du sonst da brauchst im Unternehmerleben.
Das heißt, du kannst dein Leben damit bestreiten, also du kannst davon leben, oder? Zu 100% von dem Sport, weil es ist ja, wie du gesagt hast, eine Trendsportart gewesen oder eine Randsportart. Es ist ja jetzt nicht so, dass man dafür ein Gehalt kriegt, sondern du bist ja davon, deine Sponsoren wahrscheinlich abhängig und was du so dir so aufbaust. Mhm. Und musst du nebenbei nur arbeiten gehen oder kannst du wirklich jetzt von deinem Hobby leben?
Ja, natürlich habe ich da mehrere Standbeine. Mhm. Na, wenn wir mal rein beim Sportler-Dasein bleiben, da habe ich Sponsorenverträge. Übrigens, ich habe jetzt gerade wieder bei Atomic für 2 weitere Jahre unterschrieben.
Gratuliere.
Danke. Mir ist natürlich auch bewusst, oder ist es ganz klar, jetzt bin ich 46 Jahre alt, wie lange das jetzt noch so geht, ich weiß es nicht. Aber die Frage habe ich mir mit 30 auch schon gestellt. Ja. Wie lange kann ich das noch so machen, indem dass ich, wo die Sponsoren auch Geld dafür bekomme, für das, was ich mache, mhm, und das, was ich liebe und das, was meine Passion ist. Aber vielleicht genau deshalb, weil ich das Leben halt genau noch so lebe, als wir eh und je, und einfach den Sport fröne liebe und ich da halt in verschiedensten Facetten vielleicht auch ganz nützlich bin für die Firmen, wenn wir jetzt bei Atomic einmal bleiben. Mhm. Jetzt habe ich 2 Jahresverträge unterschrieben. Ich habe da ein fixes Einkommen, was ich kriege von denen.
Okay.
Und dann habe ich natürlich auch diverse Prämien, wenn ich halt Öffentlichkeit aktiv bin und mhm halt in der Öffentlichkeit dementsprechend präsent bin. Dann kriege ich halt auch Prämien immer wieder. Das wird dann natürlich alles reflektiert und analysiert. Mhm. Und das ist einmal ein Thema. Und da habe ich einige andere Sponsoren, so wie Martini Sportswear, oder ich habe jetzt für Mercedes nochmal eine Vertragsverlängerung gekriegt, mhm, dann habe ich Sweet Protection, dann habe ich so mehrere und dann auch kleinere Sponsoren, die was mir das ermöglicht, dass einmal mein Grundrauschen im Leben mehr oder weniger gedeckt ist. Mhm. Und das ist einmal ein Standbein. Für die Sponsoren habe ich nicht nur einen medialen Wert, sondern vielleicht auch hinsichtlich Produkte einen großen Wert, weil in die Gegenden, wo ich unterwegs bin, oder das Material, so wie es ich benütze, natürlich auch so an ihre Grenzen kommt. Mhm. Und da kann ich die neuesten Prototypen und die Materialien auch dementsprechend schon testen. Mhm. Und ja, dann kann ich kurz Feedback geben und dann kann man eigentlich schon schauen, okay, wie kann man das eine oder andere vielleicht besser machen, um dann für den Endkunden da das optimale Sportequipment da dementsprechend dann auf den Markt zu bringen. Ja.
Eben, du hast ja dein klassischen Freeride-Sport ja noch wesentlich weiterentwickelt. Du bist ja Extremsportler im Sinne von Expeditionen auf der ganzen Welt an die untypischsten Orte. Du warst ja schon Skifahren, da hat es ja noch nicht einmal eine Menschenseele überhaupt bewegt. Bist du schon Skifahren gegangen? Das ist ja eins von deinen ganz spannenden Berufsfelder. Diese Expeditionen, was du mit Matthias Mayer gemeinsam machst. Ich habe sie da viele Filme auch schon draht, die was kürzlich wieder auf Servus TV zum Sehen waren. Das ist ja sowieso irrsinnig toll. Und ja, dadurch hast du ja nur mehr weiteres Standbein dir aufgebaut, oder? Mhm. Weil du ja das ist auch nicht so altersbegrenzt, oder? Solange du nur Skifahren kannst, kannst du ja noch deine Expeditionen machen. Man soll es vielleicht irgendwann nicht mehr übertreiben. Aber du bist ja schon noch sehr, sehr fit. Ja. Wenn man auf dein Insta-Feed schaut, dir druckt es ja die Sixpack gerade so aus für deine 46 Jahre. Erstaunlich fit.
Ja, danke. Du, ja, du hast das jetzt eigentlich total richtig beschrieben, eigentlich, wie sich das bei mir weiterentwickelt hat mit den Expeditionen und mit den Skiabenteuer-Dokumentationsfilmen, die was wir seit ja eh schon über 10 Jahre jetzt sehr erfolgreich immer auf die Leinwand zaubern durften und konnten. Das ist natürlich auch so ein zusätzliches Standbein, das, was das andere auch ergänzt. Wir haben unsere Filme dann gemeinsam mit Matthias eben selbst produziert, selber als Produzenten, konnten dann das Red Bull Media House gewinnen, die was uns quasi das dann ermöglicht, um auch finanziell zu stemmen und auch die Filme dann quasi in der ganzen Welt da dementsprechend zu zeigen. Und das hat sich eigentlich echt super entwickelt und das schneller, höher, weiter, so wie es damals für mich auf der Freeride World Tour war, wo ich wirklich 6 Jahre in Folge jetzt ja immer die ganze Tour bestritten habe und das natürlich ja schon irgendwo dann ein Ende findet, weil ich halt gemerkt habe, okay, die Jungs kommen von hinten nach und die sind einfach nur ein bisschen frischer und aggressiver unterwegs wie ich und das kann man natürlich nicht ewig machen auf so einem Level, ist mir schon ganz klar und auch bewusst, aber das ganze Abenteuerthema, ich vergleiche es immer mit den arrivierten Bergführerlegenden, Hans Kammerlander, Reinhold Messner und wie sie alle heißen, die haben ja auch bis ins hohe Alter hinein noch wilde Sachen gemacht.
Absolut, ja.
Und das Wichtigste, wenn man sowas macht, ist einfach, dass du selbst quälen kannst. Also du musst dich einfach wirklich quälen. Mhm. Ich denke jetzt zurück, wie wir damals in Sibirien gewesen sind, wo wir halt einen Schlitten im Schlepptau gehabt haben, irgendwo in der Mitte in der Pampa sehr viel Kilo im Schlepptau durch den Tiefschnee gezogen haben, kilometerweise. Und ja, das habe ich auch, immer quälen habe ich mich immer gut kennen, das muss einfach Leistungssportler. Aber halt über eine längere Distanz immer irgendwo so ans körperliche Limit zu gehen, das geht dann schon. Aber das mit den hohen Felsen drüber springen und das Ganze, das ist halt dann natürlich ein bisschen weniger geworden. Aber trotz allem, glaube ich, habe ich da jetzt halt auch eine schöne Entwicklung gemacht, auch für mich.
Ja, das auf jeden Fall. Was mich interessiert, die Angst ein bisschen dazu mit dem Alter, so wie das halt sonst auch überall der Fall ist. Ich traue mich mittlerweile nicht mehr auf den Steiger auf den letzten Gerüststock. Ist es bei dir beim Klippenspringen auch so, dass einfach, ist es Angst oder ist es Vernunft, dass man irgendwann sagt, hey, ich habe ja 2 Kinder daheim und ich muss ja nicht unbedingt jetzt jeden Tag mein Leben riskieren. Bist du ein bisschen vorsichtiger geworden, weil du vernünftiger wärst mit dem Alter, oder?
Ich weiß nicht, was vernünftig ist im Endeffekt, wie man was angeht, aber ich versuche da schon ein bisschen auf mich selber zu hören, dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt von oberhalb von 15 Meter Felsen stehe, ob ich das jetzt echt unbedingt noch brauche, dass ich mir jetzt da drüber runterstürze. Mhm. Auch wenn ich mir das ganz gut angeschaut habe und wirklich sehr bewusst immer, ich bin immer sehr akribisch gewesen in jeglicher Vorbereitung und ob ich das jetzt brauche oder nicht. Für mich habe ich jetzt entschieden, mittlerweile in dem Alter, wo ich bin, brauche ich das nicht mehr. Und auf der anderen Seite denke ich gerade zurück an Sibirien, wie wir damals waren, in der Nähe des kältest bewohnten Ortes. Ja, da war die Greta unterwegs, meine Tochter, meine erste Tochter, unser erstes gemeinsames Kind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt extrem spannend, was da in meinem Kopf passiert. Und dann haben wir das so angelegt, dass ich einen Monat vor Geburtstermin zumindest daheim bin und einen Monat nach Geburtstermin daheim bin. Das heißt, wir waren zweimal da in den kältesten Ort, einmal wirklich im Hochwinter, wo wir minus 55 Grad erfahren haben und echt unwirtliche Gegend, wo wir unterwegs waren mit den Nomaden in der vollen Pampa in Sibirien. Und dann bin ich heimgekommen, dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen und dann hat es geheißen, hey, in 4 Wochen geht es wieder da nach Sibirien. Da war dann natürlich schon Frühling und es war nicht mehr ganz so kalt.
Das war eine knappe Geschichte, oder? Dass sich das noch ausgegangen ist, dass du rechtzeitig zur Geburt dass du das heim geschafft hast, oder? Das war ja jetzt nicht ganz klar, dass sich das ausgeht.
Das war da beim zweiten Kind, ja. Da warst du dann... da können wir später gerne... Da beim Leo können wir da noch gerne eintauchen. Und dann war das, also wie die Grete auf die Welt gekommen ist, das war ein Wahnsinn. Also mit einem 180 Grad Draht und es war das Schönste auf der Welt, einfach das war unglaublich. Und dann bin ich natürlich sehr stark daheim gehängt und habe aber irgendwo so, war ich bei mir zwiegespalten, okay, jetzt da wieder nach Sibirien fahren, jetzt habe ich mein kleines Baby daheim und so, das ist schon ein bisschen schräg jetzt irgendwie. Und dann habe ich mir auf der anderen Seite gedacht, du, im Endeffekt, das ist mein Job. Natürlich habe ich im Winter Hochsaison, bin ich vielleicht nicht so viel daheim, aber dafür habe ich im Sommer mein Büro daheim und bin dann wieder mehr bei der Familie. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und für mich überwiegen aber die Vorteile bei dem, was ich da mache. Dann habe ich mir das im Kopf halt visualisiert und habe mich darauf eingestellt und habe halt natürlich da mental in die Richtung dementsprechend gearbeitet und bin halt dann für mich zu einem Entschluss gekommen, hey, wenn ich jetzt nach Sibirien fahre, wir haben ausgemacht mit meiner Frau, dass wir einfach täglich telefonieren und dass ich weiß, dass daheim alles passt und dass sie weiß, dass bei mir alles passt, ist dann schon auch wichtig als junge Familie, dass man da die Kommunikation auch dementsprechend auf der Ebene hat, weil da haben wir andere Erfahrungen gemacht davor. Und dann bin ich da oben gestanden in Sibirien auf dem Grat und gehe da um mich und dann war es soweit, dass du wirklich denkst, okay, das ist einfach eine sehr riskante Situation, weil links und rechts geht es 100 Meter runter und du brauchst jetzt da keinen Scheiß machen, weil sonst ist es einfach vorbei. Und dann habe ich mir aber da schon mental so gut eingestellt gehabt, dass ich gewusst habe, im Endeffekt ist eine Kopfsache. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich da jetzt an meine Familie daheim denke. Es bringt einfach nichts. Ich muss jetzt einfach im Jetzt sein und voll hundertprozentig bei der Sache sein. Man muss halt einfach schauen, dass jeder nächste Schritt passt. Und für das mache ich das lang genug, dass ich weiß, wo meine Kompetenzen liegen, was ich mir zutrauen kann. Und da kann man schon ein bisschen nach wie vor noch ans, sage ich mal, an die Grenzen oder ans Limit gehen, aber vielleicht irgendwo auch so, dass man weiß, okay, wie viel kann ich mir jetzt zutrauen oder will ich die Grenze jetzt noch weiter nach oben schieben oder nach außen schieben? Und das habe ich für mich auch irgendwo entdeckt, okay, das brauche ich nicht, aber wenn ich auf dem Level bleibe und ich da einfach konzentriert und sauer meine Extremsituationen bewältigen kann, dann funktioniert das für mich.
Ja. Bist du schon mal in eine lebensgefährliche Situation geraten, dass du selber echt dir gedacht hast, jetzt könnte es auch dem Ende zugehen? Warst du sowas schon mal? Sagen wir seitens Lawinengefahr oder wirklich, dass du fast abgestürzt warst oder dass ganz knapp hergegangen ist irgendwo?
Ja, lieber allen Podcast-Zuhörer, schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns doch ein Like da oder überhaupt ein Abo. Das darf unseren YouTube-Algorithmus irrsinnig helfen. Darf uns gefallen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen von der Folge.
Ich glaube, das kann man für sich selber im Kopf auch in eine Richtung pushen, wenn man will. Oder auch nicht will. Und sicher haben wir einige mit meiner Crew immer wieder Erlebnisse gehabt, wo es jetzt schon eng hergegangen ist. Oder wo wir auch ein Crewmitglied gehabt haben, der war einfach wirklich dann in der Gegend und in der Situation, wo wir waren, mitten in einem Gletscherspaltenfeld drin, halt voll Panik geschoben hat. Und wenn jemand Panik quasi hat, das, dann wird es gefährlich.
Ja.
Und das ist eben auch so ein Thema, dass man schaut, mit wem dass man zusammenarbeitet.
Ja, das heißt ja meistens ein 5-6-köpfiges Team, oder?
Genau, wir versuchen so klar wie möglich zu sein als Team, weil jeder zusätzliche Mensch einfach für uns ein Risiko mehr ist. Und da haben wir natürlich auch unsere Erfahrungen gemacht, wo wir daraus gelernt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten einfach Panik aufs Tunlichste verweisen. Das heißt aber nicht, dass wir uns da sicher teilweise ins lebensgefährliche Situationen begeben haben, aber vielleicht dann auch irgendwo über die Erfahrungen hinweg immer kühn genug handeln haben können, dass wir aus dieser Situation auch wieder gut rauskommen. Mir fällt da auch das Beispiel ein von der ersten großen Expedition, da wo wir von unbewohnten Inseln waren, zwischen Kamtschatka und Hokkaido in die Ausläufer der Beringsee, 30 Schiffsstunden von der nächsten Zivilisation weg. Und wir nach dieser dreiwöchigen Expedition auf dieser unbewohnten Insel, wo keiner da war, das Schiff, was uns hätte wieder abholen sollen, einfach nicht mehr abgeholt hat. Und wir nichts mehr zum Essen gehabt haben. Okay. Also das hätte natürlich auch lebensbedrohlich werden können. Da haben wir schon ein bisschen eine unrunde Situation gehabt im Team. Ja. Da wo halt wieder leichter Ansatz von Panik gekommen ist. Aber
weil auch keine Funkverbindung oder Telefonsignal, oder?
Wir waren über Satellitentelefon, das war das einzige Ding nach außen. Mhm. Aber das war damals nicht das beste Satellitentelefon und auch, ja, es war ständig bedeckt und Schneesturm und so und das mag die Satellitenverbindung auch nicht so.
Ja, das heißt, eigentlich sind wirklich die Vorräte schon langsam ausgegangen und genau. Ich habe es nicht gewusst, wer es abgeholt oder kommt wer.
Genau.
Okay. Ja.
Also da ist es natürlich auch relativ knapp hergegangen, weil die Wetterprognose war wirklich für viele Tage sehr, sehr schlecht, ohne dass da noch hätte jemand kommen können. Und das haben wir dann echt zum Glück noch mal gut hingekriegt, aber halt auch, weil wir versucht haben, uns da im Kern, im Team in der Ruhe zu bewahren und einfach wirklich, wir haben in der Vorbereitung Plan A, Plan B, Plan C. Mhm.
Aber wie habt ihr das hingekriegt?
Das haben wir hingekriegt, indem dass wir natürlich die Logistik sehr gut aufgebaut haben im Vorhinein. Und ein Freund von mir, Schweizer, der hat in Kamtschatka das Heliskiing ein paar Jahre vor uns gestartet. Also da fliegen sie wirklich mit den großen ME-8-Hubschrauber, wo 20 Personen Platz haben. Und den hat man mit dem haben wir im Vorhinein eigentlich schon verschiedene Szenarien durchgespielt und hätten auch versucht, dass wir das auf das Schiff gar nicht angewiesen sind, sondern ob wir da vielleicht auch eine Helikoptermöglichkeit haben, dass wir da rüberkommen und wieder zurück. Und das war im Vorgang nicht möglich, weil der Helikopter von Festland oder von der Halbinsel Kamtschatka bis zu unserer Insel die Distanz nicht fliegen kann, weil er nicht so viel Sprit quasi Platz hat, weil er den Weg zurück nicht mehr geschafft hat. Und damals in unserer Situation, da habe ich ihm angerufen, habe ich gesagt, du, der Kapitän war zwar nicht weit von uns weg, aber er ist jetzt wieder heimgefahren, weil schlecht Wetterfront, Wellengang zu hoch, er kann nicht anlanden auf der Insel, er muss jetzt wieder abdrehen, weil er seine Crew nicht in Gefahr bringen will. Mhm. Wir halt dann zurückgelassen waren, sind auf der Insel. Und dann habe ich den Roland eben und den Schweizer Freund angerufen, habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt braucht man einen Plan B oder einen Plan C. Der Kapitän ist abgetragen und fährt wieder heim. Wir sind jetzt alleine da, wir haben noch ein Kilo Reis, wir haben noch eine Trockenmilch, da machen wir uns ein paar Liter Milch noch damit, aber sonst sind wir da ziemlich am Ende. Und er war auch ein sehr kühner Kollege, der hat natürlich auch die ganze Welt schon bereist, hat drüben in Kamtschatka, wie gesagt, das Heliskiing aufgebaut, der hat auch schon viel mitgemacht, der hat schon auch gewusst, um was es geht, wenn man in so eine Regionen quasi einmal hilflos ist. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, Hauni, gib mir wenige Stunden, ich melde mich wieder. Und dann hat er drüben mit seinen russischen Kollegen in Kamtschatka improvisiert und die haben bei einem 5000-Liter-Tank oder was das war, keine Ahnung, direkt in die Fahrerkabine, in die Kabine, wo die Passagiere sitzen in dem Hubschrauber. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber vielleicht haben sie irgendwie da reingebaut.
5000 Liter?
Ich habe keine Ahnung. Ja, oder so waren es weniger, aber die Riesendinger, die brauchen viel Sprit. Ja. Ja. Und dann haben sie den da eingebaut in echt 2-3 Stunden. Und dann haben sie den befüllt und dann sind sie mit dem Helikopter zu uns auf die Insel geflogen. Wir haben das ganze restliche Expeditionsequipment, was wir da gehabt haben, in den Flieger beladen halt. Und dann haben wir uns auf die Taschen draufgesetzt, weil die Sitzplätze waren nicht mehr. Das war jetzt dann pumpvoll und hinten der Tank drinnen. Während wir den Hubschrauber geladen haben, haben sie getankt aus dem provisorischen Tank. Und ja, dann sind wir weggeflogen und ich vergiss das Bild nie wieder. Also wir sind da wirklich abgekommen von der Insel und da waren so runde Fenster drin in dem Hubschrauber und dann schauen wir da aus und im Hintergrund hast echt wie im schlechten Hollywood-Film hast eigentlich die Schlechtwetterfront schon gesehen. Nein. Also es war irre. Und das ist halt auch nochmal alles gut ausgekommen, aber man kann schon sagen, das hätte alles ganz in andere Richtung ausgekommen. Und
es war natürlich auch sehr gut vorbereitet, dieser Plan B. Wenn du das nicht im Vorhinein bedenkst, dann kann es aber grausig werden.
Ja, stimmt.
Eine ganz andere Form von Angst, wie ich jetzt eigentlich im Kopf gehabt hätte als Extremsportler, dass man jetzt in so einer Situation natürlich auch kommen kann. Ich habe jetzt eher Lawinengefahr oder halt in der Rinne oder in einer Gletscherspalte reinfliegen. Ich an sowas nur denkt, Aber das ist natürlich auch noch, kommt ja auch noch dazu.
Stimmt, das kommt auch noch dazu, ja.
Oder was in Sibirien bei minus 55 Grad mit den Kites probiert habe, es ein bisschen vorankommen. Irrsinnige Szenen, was ich schon erlebt habe. Ja, echt Wahnsinn.
Das ist schon sehr intensiv, also wenn man so eine Erlebnisse haben kann. Also das, glaube ich, prägt einem schon fürs Leben. Und ich bin so dankbar, dass ich das Ganze habe irgendwo erleben dürfen und auch mitteilen oder teilen können. Weißt du? Ich würde es den Menschen auch irgendwo sagen und deswegen machen wir die Filme. Und wenn das in irgendeiner Art oder Weise halt auch inspiriert, egal was man macht im Leben, dann habe ich Freude damit. Und das gibt mir auch sehr viel, muss ich sagen.
Ja. Absolut, deswegen bist du ja des Öfteren als Speaker tätig und inspirierst ja mit deinen Erzählungen. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, was du so zum Dozenten hast. Wir konnten ja wahrscheinlich heute 10 Stunden da sitzen und die werden die Geschichten nicht ausgehen. Ja. Ist ja echt ein Wahnsinn. Ja. Ich meine, jetzt bist du auch noch des Weiteren als Speaker tätig und sprichst vor Unternehmer und C-Levels. Und motivierst natürlich auch die Leute, weil das, was du ja tust, hat ja auch ganz viel mit Durchhaltevermögen zum Tor. Das, was ja in vielen Lebenslagen wichtig ist, Vorbereitung, dann das Durchziehen, Durchhalten, oder? Ja. Das Ganze kannst ja du sehr gut lernen auch.
Ja, vielleicht gar nicht lernen, aber von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, weil alles, was du gerade, die Eigenschaften, was du gerade aufgezählt hast, also natürlich auch Durchhaltevermögen und die Konsequenz, finde ich. Mhm. Also Konsequenz ist, glaube ich, ganz was wichtig, auch für jeden Unternehmer, das weißt du am besten. Man muss einfach immer dranbleiben, damit das, der kleine Samen, was man irgendwann einmal setzt, halt dann auch Früchte trägt, oder? Mhm. Und das ist halt von mir, aus meiner Perspektive für einen Unternehmer gibt es sehr viele Parallelen von dem, was ich mache und von dem, was du jetzt zum Beispiel machst, oder? Mhm. Aber ich kann vielleicht durch meine Erfahrungen, Erlebnisse ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Ganze zeigen. Du hast genauso dein Risk Management. Ich habe mein Risk Management. Mhm. Das sind halt, glaube ich, gute Ansätze oder Inspirationen, um einmal die Schallklappen wieder mal ein bisschen aufzumachen und vielleicht auch von einer anderen Seite wieder irgendwo neue Ideen zu schöpfen.
Genau, man kann als normaler Unternehmer genauso viele Gefahren vorbeugen, wenn man sich gut vorbereitet auf die Projekte. Das macht schon viel aus.
Genau, ja. Und es ist immer das, was man halt macht und für das, was man brennt und wenn man es macht, dann ist das Risiko immer relativ. Immer bei mir sieht jeder offensichtlich, okay, das ist Risiko, was der Mensch macht, oder? Ja. Aber immer nimm es bei dir her. Ihr steht auch teilweise am Gerüst um oder irgendwo am Dachbalken um und müsst irgendwas streichen, irgendwas bemalen, irgendeine Oberfläche irgendwo neu wieder gestalten. Und das ist auch Risiko, was ihr macht, oder?
Ja, wir haben leider auch schon einen schweren Arbeitsunfall miterleben müssen. Ja. Das kann natürlich auch schief gehen. Ja.
Genau. Und auf der anderen Seite ist das alles irgendwo Routine, irgendwie für einen, weil es halt das täglich Brot ist und für mich auch irgendwo Routine ist. Aber wo Routine ist, wird es halt auch oft einmal gefährlich und da muss man einfach immer hundertprozentig bei der Sache sein, wenn es halt einmal, sage ich mal, eine riskante Situation ist. Und deswegen hebe ich mich da jetzt gar nicht wirklich außer, dass das irgendwo komplett was Außergewöhnliches ist. Es ist halt nur eine andere Art und Weise, das was für das normale Leben die Menschen halt vielleicht nicht so oft sehen, als wie den Maler, der was am Balken oder der Zimmerer, der was irgendwo umbalanciert auf dem Ding. Das sieht man halt wahrscheinlich auch öfter, aber ist vom Risiko jetzt halt, genauso zu kalkulieren, als wie das, was ich mache.
Ja. Abgesehen ein bisschen vom Risiko, wenn man so von außen drauf schaut, führt ja ein Hauni das Traumleben. So, du lebst ja dein Hobby und du bist ja so viel unterwegs, also du bist ja wirklich ein Weltreisender, nimmst da deine Family mit, hast da die Kinder dabei. Das ist ja schön zum Zuschauen. Ist es dann auch so schön, wie es von außen ausschaut, steckt wahrscheinlich auch sehr viel mehr dahinter. Und nicht nur, wir fliegen jetzt mal nach Amerika, haben einen Camper dabei und so. Ich meine, das ist ja mit sehr viel Vorbereitung auch wieder verbunden und ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, die Kinder einmal für längere Zeit aus der Schule nehmen. Mhm. Daheim muss man auch seine Sachen regeln. Es war zwar jetzt im Sommer, es war zwar über ein halbes Jahr jetzt, glaube ich, in Amerika,
oder? Knapp ein halbes Jahr in Nordamerika und
ja. Im Camper, ja. Ja, wie funktioniert das? Also mir als Normalsterbliche, also für mich ist das unvorstellbar. Ich konnte jetzt, also konnte schon, aber schwierig. Ja. Also ich habe halt da meine Verpflichtungen, die werde ich jetzt auch haben. Aber du ziehst es halt dann einfach trotzdem durch, oder?
Genau, ja. Ja, genau. Ich mache es halt einfach. Ja. Ich mache es halt einfach, weil sicher konnte ich mir jetzt halt so die Reise, was wir gemacht haben, oder? Mhm. Auch anders im Vorhinein überlegen. Denke mir, okay, das und das muss ich berücksichtigen und da muss ich schauen, dass das dann noch weiterläuft und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich schon da auch irgendwo meine Vorteile, dass ich jetzt keine komplette Firma, so wie du hast, daheim zum Leiten, sondern wie du vorher gesagt hast, irgendwo ich AG. Natürlich habe ich auch meine Freelancer und so, mit denen muss ich regelmäßig zusammenarbeiten, was auch in einer gewissen Art und Weise von meiner Abhängigkeit erleben. Ja. Wenn ich jetzt als Kameramänner oder Fotografen oder wie auch immer in welche Richtung denke. Aber da habe ich schon den einen oder anderen Vorteil gegenüber dir, weil ich nicht mehr arbeite einfach mit. Also ich habe meinen Laptop dabei, ich habe das Handy dabei und mittlerweile heutzutage braucht man eh nicht mehr viel mehr, um quasi weltweit überall
und verbunden
zu bleiben, um die Arbeit weiter voranzutreiben. Ja.
Du findest ja Arbeit dann in Amerika, du bist ja gleich wieder beruflich eingespannt gewesen, du hast dann auch wieder deine Events, du warst ja mit Joey Kelly und so auf irgendeiner Kanu. Du, weiß gar nicht genau, du kannst es besser erzählen, weil ja auch schon wieder spannend bist. Ja. Quasi gefühlt 3 Tage in Amerika und dann hast du eh schon wieder ein berufliches Ereignis in Kanada gehabt. Und du machst es ja irrsinnig gut, du bist ja toll vernetzt und du findest ja dann in Amerika wieder ein paar gute Jobs, dass du auch ohne weiteres länger drin bleiben kannst.
Das stimmt, ja. Ja, da bräuchte ich ein längeres Visum, dass ich in Amerika länger bleiben könnte. Aber ich hab davor schon eigentlich viel Freunde in Amerika gehabt. Ich war früher durchs Skifahren immer wieder regelmäßig drüben und ja, das ist schon toll. Auch, ich sage mal, der Skifahrerkern, der was sich über den ganzen Global irgendwo, über den ganzen Globus quasi spannt. Also die Skifahrerfamilie, da kennt man sie untereinander und da trifft man sie immer wieder irgendwo. Und aus dem Grund hatte ich natürlich schon einige Freunde drüben in die USA, hauptsächlich in Kalifornien oder auch in New York. Ein ehemaliger Skifahrerfreund von mir ist in New York hängen geblieben. Und das macht es auch schön. Und das war auch der Grund, warum dass wir drüben wieder mal alle aufsuchen wollten und sich daraus immer wieder Jobs entstehen. Aber vielleicht nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, ob das alles so schön ausschaut, wie es immer ist. Natürlich, sage ich mal, auf die sozialen Medien, da zeigt man natürlich immer, oder es entwickelt sich immer so, dass halt die schönen, imposanten Sachen, die will ich ja teilen mit meiner Followerschaft, also die will ich teilen mit denen und die ja dementsprechend inspirieren, um halt auch nach außen zu gehen, in die Natur zu gehen und in der Natur sich zu bewegen. Das ist so ein bisschen mein Verlangen, was ich einfach habe. Ich sage einmal, die ganze Organisation im Vorgang, dass wir den Camper von da, von Österreich nach Amerika rüberschiffen, das sind so schon auch so Sachen mit den ganzen Zollthematiken und den ganzen Papierkram und mit dem, was du da umärgern musst. Ich meine, erstens ist es bildlich schwer darzustellen, aber es ist halt auch was gemacht werden muss. Und das, was halt nicht so toll ist. Und ich sage einmal, als Familie dann unterwegs zu sein, wir sind zu viert auf relativ kleinem Raum. Aber man muss ja sagen, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, lebt man ja mehr in der Natur und nicht immer in der kleinen Kiste drin, sondern man lebt ja da in der Natur, man geht ja nur zum Schlafen rein. Und zum Glück haben wir viel schönes Wetter gehabt und wenn es im Regen drinnen sitzt, ist es nicht so toll. Aber ja, weißt du, immer die Kids verstehen sie so, aber da fetzt es auch ganz normal, wie bei jeder anderen normalen Familie, oder? Ja. Und das ist ganz normal, glaube ich, wir sind da nicht anders, aber wir genießen es halt auf der anderen Seite und nehmen halt alles mit, was wir mitkriegen oder was uns zufliegt. Und die Flexibilität, das ist was ich mir einfach, oder was für mich sehr wichtig ist. Also die Flexibilität, ein flexibles Leben zu haben, um einfach Möglichkeiten, die was dir das Leben bietet, wahrzunehmen. Das habe ich einfach gelernt, das ist irgendwo Trumpf. und halt das Leben spannend. Und somit hat sich der Trip nach Kanada ergeben, wo ich mit dem Joey Kelly, mit dem Jochen Schweizer, mit dem Wolfgang Grabherr, wo mit dem Woller zum Beispiel da 170 Kilometer den Yukon River entlang paddeln habe können, oder? Die haben mich da zu dem National Geographic Projekt eingeladen, weil sie ja gemeint haben, okay, der Hani, der passt da vielleicht gut dazu. Und da kommt jetzt eh ein Coffee Table Book raus im Juni. Und ich habe schon reingeschaut und das war eine ziemlich coole Geschichte und eine nette Erfahrung, weil ich eigentlich mehr der Winterabenteurer bin und das jetzt einmal ein Sommerabenteuer gewesen ist und ich das aber auch sehr genossen habe. Das war schon richtig cool.
Ja, das ist das Schöne, du bist halt immer abenteuerlustig, du liebst die Herausforderung und so entsteht halt Leben. Ich meine, wer jetzt jeden Tag in sein Büro geht und immer das Gleiche tut, wird halt sowas nicht erleben. Also wenn man den gewissen Mut mitbringt und sagt, hey, lass uns einfach machen, dann entsteht ja meistens schon was Gutes, weil viele haben ja Angst, aus ihrer Bubble auszubrechen, oder? Und trauen sich das auch gar nicht. Aber ich glaube, du bist der beste Beweis und kannst die Leute ermutigen, dass du sagst, traut sich euch einmal, nehmt euch einmal ein halbes Jahr Auszeit, macht einmal was Ungewöhnliches, oder?
Ja, es muss vielleicht gar nicht das halbe Jahr Auszeit sein, aber vielleicht auch so die täglichen Routinen. Mhm. Also wenn man jetzt jeden Tag ganz statisch immer zur gleichen Zeit ins Büro geht und die Arbeit einfach erledigt und dann auf die Nacht wieder heimgeht, da hat man ja davor und danach auch irgendwo. Man kann ja vielleicht einmal ein bisschen früher aufstehen und im Sommer, wenn die Tage lang sind, und kann einmal in der Früh in die Natur gehen und ein Mikroabenteuer erleben und dann halt den ganzen Tag gleich ganz anders genießen. Oder das am Abend machen zum Sonnenuntergang.
Ich habe ein ganz simples Beispiel. Vor zwei Jahren waren wir im Weinbergerhaus mit den Mountainbikes oben und haben uns spontan entschlossen, wir schlafen oben, weil es gelangt, wenn wir um 6:30 in der Früh oder wir gehen um 6 Uhr, schauen wir uns den Sonnenaufgang an und es gelangt, wenn wir um 6:30 mit den Radl wieder runterfahren, dann sind wir alle noch um 7 Uhr in der Arbeit. Und das war eins von so einem coolen spontan Erlebnisse, wo einfach du aus deinem Alltag komplett ausbrichst. Ja. Und das ist einmal ganz was anderes. Du fährst einfach nicht mit dem Auto in die Firma, sondern du fährst mit dem Mountainbike schon vom Berg runter. Du bist so frisch, voller Glücksgefühle. Ja. Gehst ganz anders in den Tag rein. Das habe ich leider jetzt alle einmal du. Ja. Das war schon ein mega Gefühl, dass ich mir gedacht habe, Scheiße, das müsste man viel öfter da. Einfach einmal sitzen bleiben, spontan sein und sagen, hey, nehmen wir unser Zimmer, schlafen herum, morgen in der Früh gelangt, wenn wir unten sind.
Perfekt.
Ich war um 7 Uhr, wir haben eine Dusche in der Firma, ich war um 7 Uhr pünktlich geduscht, frisch, voller Glücksgefühle, total gut gelaunt, besser denn je, war ich völlig fit.
Genau.
Simples Beispiel, aber macht viel aus.
Genau um das geht's. Und genau um das geht's, finde ich. Und das ist so cool, das Beispiel passt genau einer. Und weißt, das muss nicht immer der große, irrsinnige Wahnsinn irgendwo sein. Die kleinen Geschichten, wenn man das auch regelmäßig ein bisschen macht, da ein bisschen die Konsequenz auch hat. Es gibt die einfach fürs ganze Leben so viel mehr. Ja. Und ich kenne das auch, dass man irgendwo so in den alten Trott mal reinfällt. Aber wenn du halt quasi wieder mal einen leichten Zeitenhieb irgendwo erfährst und sagst, hey, magst, aber morgen fahre ich wieder mal auf das Weinberger Haus.
Ja, richtig, ja.
Und mach das, weil, wie du gesagt hast, du kommst runter am nächsten Tag vor der Arbeit, du bist ganz anders sensibilisiert, wenn du einfach Bewegung gehabt hast, wenn du in der Natur warst, du hörst besser, du siehst besser, du bist entspannter, du spürst dich ganz anders da und dann bist du auch viel effizienter beim Arbeiten. Und, ja.
100%, ja. Nein, echt, genau so ist. Und wie du sagst, wenn man einfach mal 10 Minuten früher aufsteht, einfach einmal ein bisschen seine Gewohnheiten verändert. Das macht auch schon viel aus.
Genau so ist es. Ja. Ich versuche jeden Tag in der Früh meinen Sport zu machen. Gell? Mhm. Und es ist halt auch so im Winter, natürlich bin ich viel unterwegs und kann es vielleicht auch nicht jeden Tag in dem Ausmaß, wo ich es möchte. Aber wenn ich heute in der Früh aufstehe und es ist dunkel draußen oder es ist gerade ein voller Schneesturm oder so und die braucht es jetzt gerade in dem Moment nicht, dann ja, mache ich vielleicht ein paar Liegestütze und ein paar Übungen und gehe dann ein paar Fuß kurz in den Schnee aus, dass ich mich nochmal gespüre. Ja. Also das kann ich dann in einem engen Zeitraum, aber zumindest habe ich es wieder gemacht an dem Tag und vielleicht habe ich am nächsten Tag dann mehr Zeit und kann ich das wieder ein bisschen hinausstretchen von der Zeit.
Du hast ja deine Natur Fitness-Center, sage ich mal. Ja. Du wohnst in Erl und man sieht ja auch auf deinem Insta-Feed, wenn du mit den Baumstämmen trainierst und so, schaut ja cool aus, bist am Wasserfall, viel in der Natur. Ja, da lebt man ja richtig mit und denkt sich, ja, kommt ja mal da. Also schade, dann soll er nicht. Und wie gesagt, du bist ja mit 46 Jahren wirklich topfit und ja, kann man sich nur ein Beispiel nehmen. Und wer jetzt einmal das hautnah erleben will, du hast ja demnächst im Juni ein Retreat geplant, so eine Outdoor-Session, oder? Für Unternehmer und Level-Seals, C-Levels. und da kann man sich bewerben, ist aber sehr exklusiv. Ich glaube, es geht nur für 10 Personen. Seid ihr überhaupt schon ausgebucht oder gibt es noch Plätze?
Genau. Also kurz zum Anfang, wie das Ganze entstanden ist. Wie gesagt, ich würde es gerne mitteilen, um Leute auch da ein bisschen zu inspirieren, dass sie sich heute in der Natur bewegen. Und dann habe ich das jahrelang eigentlich immer so für mich gemacht und habe mir gedacht, okay, ja, vielleicht ist es mir nicht schlecht, wenn man das auch über meine Kanäle einmal in der Öffentlichkeit ein bisschen sagt, dass sich der eine oder andere vielleicht irgendwo ein bisschen adapt fühlt und halt auch mal ein bisschen in der Natur seine Bewegungen oder seine Übungen oder sich einfach bewegt. Mhm. Ist ja wurscht, um was geht. Und müssen jetzt nicht die Baumstämme sein, sondern es reicht eigentlich schon spazieren. Mhm. Irgendwo Wasser in der Nähe, Wald, Berg, das gibt einfach viel Energie und Kraft, oder? Und jetzt wurde von Freunden von uns einfach mal drauf geredet, du, denen taugt das so und die haben das dann selber nachgemacht. Und sie würden gern mit mir so ein Mountain Bootcamp, haben sie das genannt, veranstalten und machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine coole Idee, lass uns das machen. Und aber in einem kleinen Kreis, damit die Qualität da dementsprechend passt. Ich habe meine Frau gleich mit ins Boot geholt, weil die lebt das Yoga. Ja. Und das Yoga habe ich über sie jetzt auch für mich entdeckt. Und das gibt echt da sehr, sehr viel. Und ist eine tolle Geschichte. Jetzt haben wir da quasi ein Programm entwickelt für 4 Tage. Das Ganze findet von 4. bis 7. Juni statt, an diesem verlängerten Wochenende. Wir machen das in Oberdauern und in Blungau. Mhm. Da haben wir uns ein paar coole Locations ausgesucht, so richtig in der Pampa und in der Natur, wo wir das alles durchmachen und wo ich einfach meine ganzen Routinen einmal darlegen werde, um da quasi den Leuten, die sich da anmelden beziehungsweise da noch dabei sind, für sich selber ihre Routine dann erarbeiten können. Und das spielen wir einfach einmal durch über die paar Tage und dann einmal das Handy auf die Seiten und gehen einmal wirklich voll in die Natur und lassen uns da mal von der Natur spüren. Und wir spüren die Natur mit ins Wasser gehen, im Wald sein, barfuß unterwegs sein und alles Mögliche, was halt da dazugehört, dass man sich das einmal wirklich intravenös quasi dann über die Haut einmal wirklich aufsaugen kann und vielleicht da das eine oder andere bei dem einen oder bei der anderen dann auch aufbricht und vielleicht was Gutes hinsichtlich der Lebensweise beziehungsweise der Routinen halt dann zurechtlegt.
Klingt gut, ja.
Ich habe das jetzt ganz frisch, ich weiß jetzt nicht, wann wir ausstreuen, aber gerade letzten Sonntag so kurz nebenbei, oder was haben wir denn heute, ist Montag, nein, am Freitag, glaube ich, habe ich den ersten Story-Post einmal in die Welt hinausgeschickt und nur einen Link dabei. Und ja, das haben sie gleich, also wir sind schon zur Hälfte voll, einige Leute angemeldet und die Anmeldung läuft noch bis 1. Mai, dann schließen wir das Ganze. Das ist eine Bewerbung und dann schauen wir mal, wie viele sich beworben haben und danach machen wir Bewerbungsgespräche, weil ich will da, dass wir da wirklich eine sehr homogene Gruppe zusammenkriegen, dass wir halt die Gruppendynamik haben, die was wir da benötigen, dass das von den verschiedenen Vorlieben und Altersgruppen und Einstellungen halt auch irgendwo gut zusammenpasst. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt für den First Mover funktioniert.
Ja.
Und wenn das gut Anklang findet oder wenn wir viele Anmeldungen haben, dann machen wir vielleicht noch einen Folgetermin und ja, schauen wir mal, was daraus entsteht und ich habe eine riesen Freude dabei und bin da ziemlich motiviert.
Klingt gut, ich glaube, dass ich auch eine Bewerbung abgeben werde. Schauen wir mal.
Wie stark, du passt das derzeit für die Anmeldungen her schon ganz gut dazu.
Ja, cool, ja. Nein, klingt gut und ich bin selber auch einer, der viel zu wenig in der Natur ist. Ich bin auch ständig in meinem Trott drin und viel zu viel am Handy, Mobilzeiten, viel zu lang und ich brauche halt das auch mal. Deswegen, ich glaube, meine Bewerbung wäre es nur die Woche noch auf den Tisch liegen haben.
Heute am Abend, oder?
Ja, schauen wir mal. Ja.
Na cool, das war, hat mich sehr gefallen, ja.
Ja. Ja, Hanni, ich möchte sagen, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke in deinen Alltag, in deinen Werdegang. Es gab sicher noch zigtausend spannende Sachen zum Erzählen, aber wer mehr wissen will, soll sich zum Mountain Bootcamp ummelden oder bewerben.
Genau.
Und man sieht dich ja sonst noch auf vielen Veranstaltungen, du bist ja viel vertreten. Servus TV laufen immer wieder deine tollen, beeindruckenden Filme. Unter anderem machst du ja noch eine coole Serie, Daddy's on Ski. Das ist ja auch ganz eine schöne Geschichte. Wo kann man sich denn das anschauen? In welcher Mediathek findet man denn das?
Daddy's on Skis wird jetzt vorzu mehr und mehr auf YouTube positioniert. Wir sind hauptsächlich mit Daddy's on Skis, das sind 15-Minuten-Filme, wie es ist, als Familienpapa quasi nebenbei das Skifahrerleben zu frönen. Haben wir da diverse Filmfestivals damit bespielt. Wir haben heuer in Kitzbühel zum Beispiel die Filmpremiere gehabt über den neuesten Streifen von Daddy's on Skis. Und ja, das werden wir schon online auch dementsprechend vertreiben. Und
also auf YouTube kann man sich die ganze Folge anschauen.
Genau, die kann man, also der aktuelle ist noch nicht auf YouTube, aber den werden wir jetzt dann schon langsam einmal der breiten Öffentlichkeit.
Okay, ja, ich habe meinen nicht gesehen, bin ich schon gespannt drauf. Die ersten Folgen haben wir natürlich alle angeschaut, sind richtig lustiger.
Sind sehr lustiger.
Und ja, tolle Geschichte. Und ja, Hanni, wie gesagt, vielen, vielen Dank für diese vielen tollen Einblicke, sehr spannend, und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg, tolle Expeditionen noch, Retreats und was nicht alles machst, und ja, dass wir noch einige gemeinsame Erlebnisse miteinander haben, da würde ich mich freuen.
Voll gern, auf alle Fälle.
Cool. Dank
für die Einladung, ich habe mir voll gedacht und bis zum nächsten Podcast.
Darf ich auch sagen? Okay, dann cool.
Nachher.
Ciao.
Ciao. Prost.